Über Besuch freut sich Wilma sehr. Ihre kräftigen weißen Vorderpfoten stemmt die gedrungene, muskulöse Hündin an die Gitter ihres Zwingers. Der große schwarz-weiße Kopf mit den fast schwarzen Augen schmiegt sich an das Eisen. Kraulmilch soll das heißen. Wilma ist einer von vielen Hunden im Tierheim Traunstein, die auf eine Vermittlung hoffen, auf ein Zuhause und eine Bezugsperson fürs Leben. Doch das wird bei der anderthalbjährigen Hündin nicht einfach werden, denn Wilma ist ein American Staffordshire Terrier. In Amerika ist das ein beliebter Familienhund, bei uns ein Listenhund Kategorie 1. Halten darf so einen Hund nur, wer eine Halteerlaubnis bekommt. Er muss zuverlässig sein, ein einwandfreies Führungszeugnis vorweisen. Der Hund muss zudem einen Wesenstest bestehen und der Halter muss ein besonderes berechtigtes Interesse nachweisen, diese Rasse zu halten. Daran scheitert es in der Regel. Gezüchtet wurde Wilma im Ausland. Nach Deutschland kam sie, obwohl die Einfuhr dieser Rasse verboten ist, sagt die Leiterin des Tierheims Traunstein, Anna Obermeier.
Die Aussage der Besitzer war, ihnen war das nicht bekannt, dass die Rasse verboten ist in Bayern bzw. fast in ganz Deutschland. Die Wilma kommt ursprünglich aus Ungarn. Wie die Einfuhr funktioniert hat, wissen wir leider auch nicht, aber scheinbar war die Vermittlung ein bisschen naiv.
Dafür spricht auch, wie Wilma schließlich ins Tierheim kam, sagt Anna Obermeier.
Es war eine Wegnahme der Gemeinde und wahrscheinlich haben sie sich tatsächlich keine Gedanken gemacht, weil sie wollten die Wilma bei der Gemeinde anmelden als Hund in der Gemeinde und auf das hin war eben dann die Wegnahme.
Probleme hat Wilma nicht gemacht, niemanden angegriffen, niemanden gebissen. Sie ist nur gewissermaßen als Hund der falschen Rasse geboren und dann noch von schlecht informierten Menschen ins Land gebracht worden. Wenn sie raus darf aus ihrem Zwinger zum Gassi gehen, dann nur an der Leine und nur mit Maulkorb. Das ist für Listenhunde wie Wilma vorgeschrieben. Sicherheitsmaßnahmen für eine Hündin, die Menschen gegenüber eigentlich offen ist, anhänglich und vor allem immer fröhlich.
Die ist grundsätzlich auf dieser Welt, um gute Laune zu versprühen. Das ist ihr Lebensinhalt. Ich habe noch nie einen Hund erlebt, der so lustig mit Menschen ist und der sich über alles so freut, aber ehrliche Freude. Nicht so nur, ich bin total aufgeregt, sondern ehrliche Freude.
Sagt Inga Böhm-Reitmeier vom Vorstand des Tierschutzvereins Traunstein. Listenhunde, auch als Kampfhunde bezeichnet, sind solche Rassen, denen der Gesetzgeber eine überdurchschnittliche Aggressivität unterstellt. Ob sie wirklich gefährlicher sind als andere Hunderassen, lässt sich nicht pauschal sagen, heißt es etwa bei der Allianzversicherung. Wahrscheinlich haben Erziehung und Sozialisierung einen größeren Einfluss auf das Wesen der Tiere als die Rasse. Auch der Deutsche Tierschutzbund sagt, es gebe keinerlei wissenschaftlichen Beleg dafür, dass bestimmte Hunderassen grundsätzlich gefährlich seien. Eine Hoffnung des Tierschutzvereins Traunstein ist, dass Wilma vielleicht nach Österreich vermittelt werden kann, wo die Auflagen nicht ganz so streng sind, vor allem nicht im direkt benachbarten Bundesland Oberösterreich. Aber auch hier muss erst ein Halter gefunden werden, der der sehr aktiven Hündin auch gerecht wird und der die Zeit und den Willen mitbringt, sie auszulasten und zu erziehen. Kein Listenhund, aber dennoch im Tierheim ist Rudi, der direkt gegenüber von Wilma auf einem kleinen Freigelände hinter einem Zaun steht und ganz aufgeregt über unseren Besuch ist. Der 3 Jahre alte, mittelgroße Mischlingsrüde ist ein aktiver Hund, auch schon mal etwas stürmisch und nicht immer ein Feinmotoriker. Damit hat er seine Besitzer überfordert, sagt Inga Böhm-Reitmeier.
Ein junges Pärchen haben sich den geholt, als Welpe sozusagen. Und die waren natürlich auch lustig und jung. Und Rudi ist auch sehr lustig, ist halt nur, dass wahrscheinlich Erziehung fehlte oder die angebrachte Erziehung fehlte. So, dass er einfach mit seiner Aufregung teilweise sich so reingesteigert hat, dass er die Leute geschnappt hat. Wir haben es hier im Tierheim aber noch gar nicht erlebt. Ich habe auch versucht, ihn draußen ein bisschen fröhlich hochzupuschen. Aber da war keine Anzeichen davon, dass er mich schnappen würde.
Vielleicht waren es Kleinigkeiten, Missverständnisse zwischen einem sehr jungen Hund und Menschen, die mit ihm nicht klarkamen. Und so wartet auch Rudi auf jemanden, der Zeit für ihn hat und mit ihm arbeiten möchte und der sich Mühe gibt, ihn zu verstehen. Schlechte Tierhaltung hat viele Gesichter. Unkenntnis über die angeschaffte Hunderasse, Überforderung mit einem Tier oder schlicht nicht genug Zeit und Interesse, sich mit dem Tier zu befassen. Die Auswirkungen sind dafür umso drastischer, sagt Inga Böhm-Reitmeier.
Die haben einfach einen hohen Stresslevel, weil Grundbedürfnisse über längeren Zeitraum nicht erfüllt wurden. Die wurden zu lange eingesperrt, das heißt, Bewegung hat gefehlt, Sozialkontakte hat gefehlt. Wir haben sogar Hunde gehabt, denen hat Licht gefehlt. Und wir haben Hunde, die haben vielleicht Schwierigkeiten mit Menschen, weil sie schlechte Erfahrungen gehabt haben. Also es kommt immer darauf an, welches Paket der Hund mitbringt.
Wie ein Tier gehalten wird, erkenne man nicht nur an der Pflege und Ernährung, sondern auch am Verhalten, sagt Klaus Sommer. Er ist niedergelassener Tierarzt in München mit einer Praxis im Stadtteil Großhadern. Bei seiner Arbeit sehe er das gesamte Spektrum. Vom unüberlegten Spontankauf eines Tieres, bei dem die Leute wenig informiert waren, bis hin zu Besitzern, die sich vor dem Kauf viele Gedanken gemacht hätten, ob sie den Anforderungen des Tieres auch gerecht werden können. Eine völlig falsche Vorstellung halte sich jedoch gerade bei Hunden hartnäckig.
Wir stellen uns vor, dass ein Hund wie eine Maschine zu funktionieren hat, aber das ist es nicht. Ich habe ein Individuum und ich habe ein Lebewesen vor mir. Wenn Sie noch eine Jagdhundrasse haben, da haben Sie ein selbstdenkendes Lebewesen vor sich mit eigener Meinung und mit eigenem Charakter. Das wollen wir. Auf der anderen Seite soll es immer funktionieren, ja? Oder ein Border Collie, der eine Arbeitsrasse ist, der soll dann aber in einen Arbeitsalltag integrierbar sein, der, wo ich um 7 aus dem Haus komme, von 19 Uhr nicht zurück bin, und der soll die ganze Zeit am besten schlafen, eine Stunde mit mir rumspielen und dann soll er sich wieder hinlegen und schlafen. Das sind illusorische Vorstellungen. Ja.
Dazu komme fehlende Erziehung, sagt Klaus Sommers Kollegin Dr. Sue Chandra Ratne von der Bayerischen Landestierärztekammer. Sie arbeitet auch als Amtstierärztin. Mangelnde Erziehung sei der Grund dafür, dass viele Halter sich nicht trauten, ihre Hunde freilaufen zu lassen, ohne Leine. Dabei sei ausgerechnet der Freilauf so wichtig für die Tiere.
Freilauf im Freien dient natürlich der artgerechten Bewegung der Hunde und ist natürlich essentiell für Sozial- und Umweltkontakte. Und Hunde sind natürlich Lauftiere, das heißt, sie haben grundsätzlich einen sehr hohen Bewegungsbedarf und laufen auch gerne im Freien. Und die Außenwelt ist natürlich sehr wichtig für ihre ganzen optischen und olfaktorischen Reize, aber natürlich auch für die Kontaktmöglichkeit von Hunden mit anderen Hunden, aber auch für Menschen, und ist einfach ein unverzichtlicher Teil der Hundehaltung.
Dennoch verzichteten viele Halter darauf, sagt sie, aus Sorge, ihren Hund im entscheidenden Moment nicht zurückrufen zu können.
Das Hauptproblem, also jetzt aus amtsärztlicher Sicht gesprochen, ist im Moment eine fehlende Grunderziehung bei den Hunden und die fehlende Einschätzung des Verhaltens des Hundes durch seinen Besitzer. Und aufgrund dieses nicht möglichen Rückrufs lassen die Hundehalter sehr oft die Hunde eben an der Leine. Und es führt eben zu einem Teufelskreislauf. Das heißt, der Hund möchte gerne ausgelastet werden, kann nicht ausgelastet werden, weil er eben nicht freilaufen darf, weil er eben nicht gehorsam ist. Dadurch wird der Hund an der Leine gehalten und somit steigert sich diese nicht artgerechte Bewegung immer mehr und mehr. Und das sehen wir eben sehr oft, dass die Hunde eben dann Verhaltensstörungen entwickeln und es eben zu einem massiven Problem wird.
Freie Bewegung, Sozialkontakte. Manch ein Hund hat auch Glück mit seinem Besitzer, so wie Tayo, ein mittelgroßer Windhund der amerikanischen Rasse Silken Windsprite. Der 10 Monate alte Rüde mit seinem halblangen beige-grau-weißen Fell und den typischen flauschig behaarten Ohren ist gleich der erste Patient in der Praxis von Dr. Sommer an diesem Morgen. Eine Kontrolle der Hüfte. Gott sei Dank, sagt Besitzerin Renate Hennig, ist alles in Ordnung. Für Tayo ist das wichtig. Windhunde zählen zu den schnellsten Landraubtieren der Welt. Und ohne schnell rennen zu können, wird ein Windhund wie Tayo nicht glücklich, sagt Renate Hennig.
Der ist zwar jetzt nur ein Sprinter, also das heißt, der muss jetzt nicht 3-4 Stunden am Tag laufen, aber er muss halt oder sollte halt schon wirklich einmal am Tag die Beine ausstrecken dürfen, und bei 40, 50 km/h komme ich nicht mit.
Das geht also nur im Freilauf. Weil der aber auch sicher ablaufen muss, legt Renate Hennig großen Wert auf Tayos Erziehung.
Er ist eigentlich sehr gut abrufbar. Gut, im Moment mit 10 Monaten haben wir ein bisschen Pubertät, da klappt es nicht immer. Aber man kann ihn ohne weiteres freilaufen lassen und er hat auch keinen Jagdtrieb.
Wichtig, sagt Tayos Arzt Klaus Sommer, seien Bewegung und Sozialkontakte übrigens nicht nur für Hunde, sondern auch für Katzen.
Das Stichwort nennen wir Environmental Enrichment. Also das heißt, eine abwechslungsreich gestaltete Umgebung mit immer wieder neuen Reizen sorgt insgesamt bei Hund und Katze einfach für Gelassenheit. Ja. Und da ist natürlich der Freilauf nicht zu schlagen. Was man da draußen alles erleben kann und sehen, das führt einfach zu einer psychischen Ausgelastetsein und zum Gleichmut dann oft auch. Ja. Auch das Auseinandersetzen im Revier mit anderen Katzen, das Aufpassen müssen im Straßenverkehr, auch Jagdverhalten mal ausleben. Sicherlich spannend. Das können Sie in dem Wohnungsumfeld in der Form nicht darstellen.
Bevor man sich für ein Haustier entscheidet, sollte man sich unbedingt gut informieren über dessen Wesen und Bedürfnisse, rät Klaus Sommer.
Wir haben eben kein Schmuckstück, sondern wir legen uns ein Lebewesen dazu, was Seele hat, was leidet, was fühlt, was Freude empfindet und was Schmerz und auch Hoffnung empfindet. Und ich denke, dem muss man auch gerecht werden. Ja, und es sollte keine leichtfertige Entscheidung sein, es sollte nicht spontan getroffen sein, sondern muss ich auch schauen, was kann ich leisten, was bin ich bereit zu leisten und was ist eine ehrliche und realistische Einschätzung meines Lebensalltages in Bezug auf das Tier.
Das gilt nicht nur für Hunde und Katzen, sagt Sommers Kollegin Sue Chandra Ratne, sondern für alle Tiere. Auch die, die man nicht sieht, weil sie in einem Käfig leben oder in einem Terrarium und die sich nicht wie ein Hund gegen schlechte Haltung wehren können. Die Amtstierärztin nennt sie stille Leider.
Das Problem bei diesen stillen Leidern ist einfach, dass man die nicht hört. Das heißt, ich denke, da gibt es eine sehr, sehr große Dunkelziffer an Tieren, die einfach irgendwo in dem Kinderzimmer sitzt, jetzt kleine Heimtiere gedacht, ein Kaninchen, das in der Einzelhaltung alleine sitzt, wo man einfach gar nicht mitkriegt, dass es dort alleine sitzt und eben nicht artgerecht gehalten wird.
Solche stillen Leider sind auch in Traunstein zu finden. Im Innenhof des Tierheims, nur ein paar Meter entfernt von den Hunden, leben viele von ihnen, vor allem Kaninchen und Meerschweinchen. In einem großen Gehege mit viel Auslauf, darin kleinen Ställen und Häusern zum Rückzug, verbringen sie ihr Leben in der Gesellschaft ihrer Artgenossen. Wenn ein Kaninchen oder Meerschweinchen neu ins Tierheim kommt, merkt man ihm, ebenso wie einem Hund oder einer Katze, an, wenn es Schlimmes erlebt hat, sagt Tierheimleiterin Anna Obermeier.
Es ist einfach so, dass ein Kaninchen oder Meerschweinchen, das trauert, einfach auch nur im Eck sitzt oder keine Ansprache mehr möchte. Also wir merken das sehr, sehr deutlich. Und leider haben wir natürlich im Tierheim die Härtefälle, da wo einfach eine gewisse Vorgeschichte da ist. Und ja, man merkt es.
Wie gut diese Kleintiere überwiegend in Deutschland gehalten werden, sei schwer zu sagen, meint die Tierheimleiterin. Unklar ist auch, wie viele Tiere einzeln leben müssen.
Das gibt es mit Sicherheit heute auch noch. Ist tatsächlich weniger geworden, beziehungsweise informieren Sie meiner Erfahrung nach die Leute wesentlich besser, was die Haltung von Nagern, Meerschweinchen, Kaninchen und so weiter betrifft.
Auch dass die kleinen Nager ebenso wie Hunde und Katzen eine abwechslungsreiche Umgebung mit immer neuen Reizen brauchen, wüssten immer mehr Halter, sagt Anna Obermeier. Viele beschäftigten sich mittlerweile auch bei diesen Tieren mit Fragen der Haltung. Andere sind auch mit diesen Tieren überfordert und wollen sie einfach loswerden. So war es bei den 7 Meerschweinchen, die in einem kleinen Nebengebäude untergebracht sind, wo sie eine gemeinsame Bucht haben mit Heu und mehreren kleinen Hütten. In denen hocken sie manchmal alle gemeinsam und schmiegen sich aneinander. Sie wurden gemeinsam ausgesetzt, erzählt die Tierheimleiterin, und leben jetzt hier.
Leider kein Einzelfall in den letzten Jahren. Hat es stark zugenommen, dass gerade Nagetiere immer wieder gern in Kartons ausgesetzt werden und dann bei uns im Tierheim landen oder wir gerufen werden, dass so eben ein Karton mit Meerschweinchen, Kaninchen steht.
Fehlendes Interesse, Überforderung. Nicht nur deshalb landet so manches Tier im Heim. Auch Krankheiten spielen eine Rolle, vor allem solche, die durch falsche Zucht entstehen. Wie bei Harriet und Margaret, zwei Katzen der Rasse britisch Kurzhaar, die gemeinsam im Tierheim Traunstein leben. Sie wurden schlecht gehalten und schließlich von den Behörden beschlagnahmt. Harriet und Margaret, das sind Mutter und Tochter. Sie gehören zu einer Rasse, der ein extrem kurzer Gesichtsschädel angezüchtet wurde, damit das Gesicht möglichst puppenhaft wirkt. Die Folgen dieses künstlich erzeugten Kindchenschemas sind oft Atemnot, Herzmuskelerkrankungen, Gelenkprobleme oder wie bei Tochter Margaret Kleinwüchsigkeit und Probleme mit den Augen. Auch wenn Züchter und Handel anderes behaupten, zählt die Britisch-Kurzhaarkatze laut Bundestierärztekammer zu den sogenannten Qualzuchtrassen, genauso wie die Rassen Scottish Fold, haarlose Nacktkatzen oder solche ohne Schwanz. Die Wissenschaft kennt inzwischen mehr als 80 Krankheiten und Leiden, die in ursächlichem Zusammenhang mit äußeren, erwünschten Zuchtmerkmalen stehen. sagt einer, der sich besonders gut auskennt mit Gendefekten und Qualzucht und der für ein Umdenken bei Züchtern und Haltern plädiert. Freie Universität Berlin, Institut für Tierpathologie. Hier im Ortsteil Zehlendorf im Südwesten der Hauptstadt arbeitet Professor Achim Gruber. Er ist Veterinärmediziner und Direktor des Instituts. Achim Grubers Patienten sind tot und liegen in der Regel aufgeklappt vor ihm auf dem Edelstahltisch, damit Gruber herausfinden kann, woran sie gestorben sind. Todesursachen, sagt er, hinterlassen Spuren. Eine Virusinfektion ebenso wie ein Giftanschlag.
Heutzutage macht uns insbesondere der große Themenkomplex der durch Zucht verursachten Krankheiten und Leiden zunehmend Sorgen. Denn wir sehen ja, dass viele Hunde und Katzen und auch andere Heimtiere eigentlich unter den Zuchtfolgen immer mehr leiden und leider auch zu Tode kommen.
Wird ein Tier auf bestimmte äußere Merkmale gezüchtet, dann kann es zu Erbkrankheiten, also Gendefekten, als Folge kommen. Das wiederum kann bei den Tieren zu Krankheit und Leid und schließlich auch zum Tode führen.
Wenn ich mal beim Mops bleibe oder beim französischen Bulldogge, diese extrem kurze Nasen, die dort angezüchtet wurden, die bereiten diesen Hunden oft große Probleme beim Atmen oder beim Temperaturausgleich, gerade unter Belastung, und können dann auch zu Tode führen. Oder wenn wir Hunde besonders groß züchten, wie manche Bernhardiner oder deutsche Doggen oder irische Wolfshunde, dann führt das häufig zu schweren degenerativen Gelenkserkrankungen der Hüften oder auch zu Knochenkrebs oder zu Sekundentod durch Magendrehungen. Im anderen Extrem, wenn wir Hunde zum Beispiel sehr klein züchten, es gibt so winzige Hunderassen, die nur 1, 2, 3 Kilogramm wiegen, die haben oft ein ganz weites Spektrum von Erkrankungen, was wir bei größeren oder normalgroßen Hunden gar nicht sehen, wie zum Beispiel Kniescheibenverlagerungen oder tödlich verlaufende Unterzuckerungssyndrome oder auch Zahnwechselstörungen.
Die Zucht auf bestimmte gewünschte Äußerlichkeiten sei aber nur ein Grund für Krankheit und Leid vieler Tiere. Hinzu, sagt Gruber, komme noch ein zweites Zuchtziel. Die Tiere sollen innerhalb ihrer Rasse möglichst auch noch gleichartig, gleichförmig, gleich aussehend sein. Ein Desaster, sagt der Tierpathologe.
Um das so gleichförmig und so vorhersehbar zu kriegen, war es erforderlich, in den letzten Jahrzehnten massive Inzucht zu betreiben, auf Kosten dieser genetischen Diversität und der starken genetischen Verarmungen oder genetischen Fokussierungen auf bestimmte Typen hat dazu geführt, dass viele Erbkrankheiten dadurch sehr stark vermehrt wurden und viele Krankheiten dadurch auch erst neu entstanden sind.
Allein der Hund, sagt Achim Gruber, sei heute 100-fach stärker mit Erbkrankheiten und genetisch bedingten Leiden belastet als der Wolf. Das allerdings ist ein relativ neues Phänomen.
Die allermeiste Zeit mussten Hunde eigentlich gesund und langlebig sein, weil sie ja Arbeitstiere waren und sich ihr Futter damit auch verdienen mussten. Ja, erst vor rund ungefähr 150 Jahren haben wir Hunde und noch später Katzen als sehr beliebte Begleittiere, Familienmitglieder und so weiter gezüchtet und haben sie erst in dieser kurzen Zeit, also seit etwa Ende des 19. Jahrhunderts, auf ein ganz breites Spektrum von Extravaganzen, ja, vermeintliche Schönheit oder auch besonders riesengroße oder sehr kleine Tiere gezüchtet, mit ganz besonderen, oft sehr unnatürlichen äußeren Formen von Köpfen, Schwänzen und so weiter.
Und immer wieder befeuern Influencer oder Petfluencer neue Trends, von daheim gehaltenen Wildtieren bis zu diversen Qualzuchten bei Haustieren. Warum aber schaffen sich Menschen solche Tiere an, obwohl denen so viel Leid zugefügt wird? Vielen, sagt Achim Gruber, sei immer noch nicht bewusst, wie sehr diese Tiere litten. Oder aber sie wollten das einfach nicht wahrhaben.
Die behaupten dann, ja, das wäre normal, das wäre immer schon so gewesen, das ist rassetypisch oder von Natur aus. Und die wissen zwar, dass diese Rassen extrem belastet sind und alle anderen Möpse können nicht atmen, nur der eigene Mops kann atmen. Oder das ist eben normal und war schon immer so.
Dagegen ist auch der Gesetzgeber bislang machtlos, allen Bemühungen zum Trotz. 2013 wurde der sogenannte Qualzuchtparagraf im Tierschutzgesetz verschärft. 2022 eine neue Hundetierschutzverordnung erlassen. Das sei auch gut gedacht, sagt Achim Gruber, aber leider nicht konkret genug formuliert.
Da steht nur drin, naja, im Wesen, wir wollen sowas nicht. Ja, wir wollen Hunde und Katzen nicht krank züchten und wir wollen auch nicht krank gezüchtete Hunde und Katzen ausstellen. Es fällt aber extrem schwer für die Veterinärbehörden, die ja für die Umsetzung dieser Gesetze und Verordnung verantwortlich sind, das zu tun, weil diese Gesetze so schwammig formuliert sind und es fehlen klare Kriterien und Regeln, nach denen man das ändern kann.
Andere Länder hätten das besser gemacht.
In den Niederlanden dürfen seit 2019 nur noch solche Hunde gezüchtet werden, wenn ihre Nasen mindestens oder länger als ein Drittel der Kopflänge ist. Das hat damals in den Niederlanden über 22 Hunderassen betroffen. Und auch hier gilt, man will die Hunderassen nicht abschaffen, sondern man will nur die Extremen in dieser Hunderasse quasi nicht mehr züchten.
Besser formulierte gesetzliche Vorgaben, aber auch strengere, fordert der Deutsche Tierschutzbund. Das bestehende Qualzuchtverbot im Tierschutzgesetz, sagt auch Tierärztin und Heimtierreferentin Lisa Hoth-Ziemack, sei jedenfalls schwer anzuwenden.
Weil es nur für Einzelfälle eben immer überprüft werden muss und verboten ist eben nur die Zucht. Das heißt, eigentlich bräuchte es hier noch ein Verkaufsverbot, Halteverbot mit Übergangsregelungen natürlich und auch ein Importverbot, einfach um dieses Thema wirklich von allen Seiten anzugehen, damit es sich nicht vielleicht noch ins Ausland oder vom Ausland quasi hierher verlagert. Und insgesamt sollte natürlich auch ein Werbeverbot aufgegriffen werden, beziehungsweise Ausstellungsverbot gibt es schon für Hunde, aber noch nicht für andere Tierarten, sodass einfach dieses Bewusstsein verschärft wird, was ist jetzt normal, was nicht. Also, dass man einfach nicht in der Werbung die eigentlich krank gezüchteten Tiere sieht. Also gerade brachycephale Hunde zum Beispiel werden da sehr gern verwendet und es wirkt einfach immer noch sehr niedlich, obwohl diese Tiere ja einfach leiden und das ihr Leben lang.
Die sogenannten brachycephalen Hunde, das sind solche mit einer angezüchteten Kurzköpfigkeit, vor allem durch extrem verkürzte Nasen. So etwas sieht Tierarzt Klaus Sommer in seiner Praxis in München regelmäßig, weil so manche Besitzer irgendwann eben doch merken, dass ihr Tier leidet. Damit haben die Ärzte ein Problem auf dem Behandlungstisch, das selbst gezüchtet ist, aber sehr einfach vermeidbar wäre.
Es kann nicht Aufgabe der Tierärzte sein, sich gerade im brachycephalen Bereich Gedanken zu machen, wie wir nicht atmend gezüchtete Tiere wieder atmend operieren. Also ein Hund, der braucht seine Nase rein von der Olfaktorik her, allein um die Körpertemperatur zu regeln. Die ganze Mimik läuft drüber. Das ist alles bei diesen brachycephalen Rassen eingeschränkt oder einfach auch nicht mehr vorhanden. Ja? Nur um ein Kindchenschema zu erfüllen.
Mit Tierbesitzern spricht Klaus Sommer immer wieder über dieses Thema, auch wenn er als Tierarzt die Folgen solcher Zucht nicht immer heilen kann, zum Beispiel die Atemnot.
Eine kurze Nase kann ich nicht lang operieren. Und wenn die genetisch zurück ist, dann sind es einfach die Randbedingungen, die diese Rasse an sich mitgebracht hat. Oder eine Scottish Fold, die in der Rasse mit den lustigen Knickohren und dem kurzen Gesicht, dass die einfach massiv Probleme an den Gelenken hat. Das kann ich nicht, das kann ich nicht richten. Da bin ich nur der Bote, der sagt, das ist jetzt so.
Das ist jetzt so heißt, das Tier leidet und für den Halter wird es unter Umständen sehr teuer, zumal auch Versicherungen zuchtbedingte Erkrankungen oft nicht abdecken. Wie gut oder wie schlecht werden Haustiere nun gehalten in Deutschland? Es gibt viel Licht, sagen die Ärzte Klaus Sommer, Sue Chandra Ratne, Lisa Hoth-Ziemack und Achim Gruber. Viele Menschen informierten sich inzwischen sorgfältig. Es gäbe aber genauso immer noch viel Schatten. Unüberlegte Spontankäufe, schlecht informierte Halter, die dann doch überfordert sind. Manchmal auch mit den Kosten, die für ein Tier anfallen, etwa für Arztbesuche. Gerade bei zuchtbedingten Erkrankungen kann es hier sehr teuer werden. Die Folge ist, dass das Tier dann in einem Tierheim landet. 350.000 sind es pro Jahr. Wie im Tierheim Traunstein die American Staffordshire-Hündin Wilma, der Mischlingsrüde Rudi und die beiden Britisch-Kurzhaarkatzen Harriet und Margaret. Manchmal allerdings endet eine Tiergeschichte auch glücklich, so wie die von Knödel, einem Hund, der auch in Traunstein war. Knödel ist längst nicht mehr da. In den Herzen seiner Betreuer hat er aber immer noch einen festen Platz, sagt Inga Böhm-Reitmeier vom Tierschutzverein.
Knödel ist eine französische Bulldogge gewesen, er ist ein Pfundhund gewesen und hat kaum Luft bekommen. Die Augen waren, also der ganze Schädel war so flach, dass die Nase fast nicht existent war. Die war so eingedrückt, er konnte eigentlich nur atmen, indem er hechelte. Und es hörte sich immer an, als wenn er permanent hyperventiliert. Und die Augen drohten schon aus der Augenhöhle zu fallen, weil die einfach so flach war.
Knödel ging es so schlecht, dass man schließlich eine Operation für ihn ermöglichte.
Die Operation war nicht ganz preiswert, aber sie hat sich irrsinnig gelohnt. Er hat einige Tage gebraucht, um neu atmen zu lernen, musste also neu erlernt werden. Da hat er schon so vielleicht eine Woche oder zwei gebraucht, bis es besser klappte. Und dann hat es gar nicht lange gedauert, dass er jetzt eine Familie hat, wo er auf der Couch sitzt und gekuschelt wird und wo er entspannt und so richtig zufrieden ausschaut. Wir haben Bilder davon gekriegt und wir hatten alle feuchte Augen, weil das so toll war. Und wir freuen uns, dass wir solchen Hunden auch damit dann helfen können, wieder Lebensqualität zu bekommen.